Liebe Damen und Herren, liebe Autoritäten, heute scheint nicht nur die halbe Sonne. Und es wäre schön, zum ersten und wahrscheinlich zum letzten Mal mit Sonnenbrille lesen zu können. Aber ich bin etwas zu alt geworden. Keine Danksagung, aber eine zweite Anrede. Lieber Roman, schwer zu erkennen, wer du heute bist. Unmöglich zu sagen, was du morgen sein könntest. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass du in den meisten denkbaren Formen aufgetreten bist. Von Familiensagas voller Säbelrasseln und Samovaren bis zu Eigenbrötlern, die sich an gottverlassenen Ufern Steine in den Mund stopfen. Was mich dazu verleitet, da ich heute Abend endlich einmal feierlich über dich reden darf, von deiner Zukunft mit Hilfe von 7 Topoi feierlich reden zu können. Topoi, wie die Rhetorik sie einst nannte, also 7 Orte oder Stationen eines Gedankengangs, denn so viele Kontinente gibt es ja auf Erden, und da wir uns gerade in einem Haus der Kultur und der Welt befinden, sollten wenigstens ebenso viele Ecken ihres Domizils erkundet werden. Weshalb ich damit anfangen möchte, was zu jedem Zuhause gehört, nämlich mit der Frist. Denn von allem, was du bist und bietest, scheint mir der Aufenthalt am selbstverständlichsten. Es sorgt dafür, dass man als Leser in dir allein sein kann, ohne sich einsam fühlen zu müssen, abgeschieden, aber verbunden mit anderen Schicksalen. Und ich gestehe, dieses offene Asyl gehört für mich zum Besten an dir, eine dehnbare Dimension, im Prinzip für jeden zugänglich, in der die Vergangenheit niemals vorbei ist, die Zukunft selten sicher scheint und die Gegenwart keinesfalls eine einzige ist, sodass die 3 Zeitformen gemeinsam ein viertes Tempus bilden, das dein eigenes sein könnte, eine Art Vergegenkunft. Und sicher liegt es nahe, dies als eine Gnadenfrist jener Art zu betrachten, wie sie einst Scheherazade erwirkte, als es ihr Nacht für Nacht gelang, das Unvermeidliche aufzuschieben, bis der König kapitulierte und das Todesurteil in eine Hochzeit umwandelte. Aber ich bin mir nicht sicher, dass wir uns heute noch auf glückliche Enden verlassen können. Außerdem ist eine Frist ja nicht nur der Zeitraum, in dem ein Mensch aufatmet, sondern kann auch ein weniger befreiender Limbus sein, wie etwa der sogenannte Gewahrsam, eine Anlage zwischen Cateringfirmen und Logistikunternehmen am Flughafen Stockholms, wo Flüchtlinge darauf warten, nach Hause fahren zu dürfen, wie die Behörden es ausdrücken, eine beschönigende Umschreibung, denn der Ausgang steht ja fest, sobald sie dort die Schwelle übertreten haben, weshalb man eher sagen muss, dass sie auf die Deportation oder Rückführung warten, wie der offizielle Begriff lautet, was das Heimweh, das als Grundmotiv in der epischen Tradition gilt, aus der du entstanden bist, vielmehr als Strafurteil erscheinen lässt. Denn wenn es etwas gäbe, wohin sich zurückkehren ließe, zum Beispiel ein Heimatland, hieße dies ja, dass es die Minimalanforderungen an ein Zuhause erfüllen würde, folglich in der Lage wäre, sich um seine Bürger zu kümmern. Aber so ist es ja nicht. Und diese Verdrehung der Sprache ist eine Perversion, von der sich kein Idiom freizumachen vermag, nicht ganz, weil es in der Natur der Sprache liegt, nicht nur darzustellen, sondern auch zu entstellen, worüber sie spricht, sodass die Verdrehung als die Kehrseite jener Veränderlichkeit betrachtet werden könnte, in der ich deinen vornehmsten Vorzug sehe. Denn nur durch Widersprüche bekommt die Wirklichkeit Kontrast, womit ich schon beim 2. Punkt meines Streifzugs durch die Kontinente der Literatur angelangt wäre. Und deshalb meine ich, dass du nicht als ein Medium behandelt werden solltest, mit dem Worte von schmutzigem Gebrauch reingewaschen werden, sondern vielmehr als die Kontrastflüssigkeit, mit der die politischen oder anderen Bedingungen für die Verdrehung hervortreten. Zum Beispiel die Gründe dafür, dass das Personal im Gewahrsam von würdevollen Rückführungen spricht, womit der Augenblick gemeint ist, in dem ein Flüchtling schließlich fühlt, dass es okay ist, in sein Heimatland zurückzufahren, wie es auch heißt, und man die Deportation endlich als ein gemeinsames Ziel betrachten kann, während es in Wahrheit darum geht, eine rechtliche und rhetorische Situation zu konstruieren, die nur einen Ausgang haben kann und es sich also nicht um ein Gewahrsam, sondern eher um eine Falle handelt. Was übrigens der Grund dafür ist, dass die Behörden Flüchtlingen, die ihren Pass verloren haben, so selten glauben, da eine Person ohne Ausweis nicht ausgewiesen werden kann, zumindest nicht in ihr sogenanntes Heimatland, sondern zum ersten EU-Staat zurückgeschickt wird, in den sie ihren Fuß setzte. Was wiederum heißt, dass die diese national nicht länger identifizierbaren Menschen nun schlicht als die bezeichnet werden. Und damit wäre ich bei meiner nächsten Station, nämlich bei der Frage der Perspektive. An einem Ort wie dem Gewahrsam bildet dieses die den kleinsten gemeinsamen Nenner für die, die alle darauf warten, zu fühlen, dass es okay ist, in sein Heimatland zurückzufahren und so gezwungen werden, sich in der boshaftesten Art von Nostalgie zu üben. Und ich frage mich, ob dieses die nicht Teil jenes stillen Gepäcks ist, das die Literatur Hertha Müller zufolge zum Sprechen bringen soll. Denn was bedeutet die denn anders als eine Nichtzugehörigkeit? Und folglich muss ein Roman, der das stille Gepäck ernsthaft zum Sprechen bringen möchte, die Verantwortung für den Inhalt übernehmen, wenn auch nur in geringem Maße, was wiederum heißt, die als wir zu betrachten, und sei es auch nur in ebensolchem geringen Maße. Und damit scheint mir der Perspektivismus nach wie vor eines deiner besten Mittel, um widersprüchliche Zusammenhänge darzustellen. Legion. Perspektivismus heißt aber auch, dem Anecken eine Form zu geben. Und sollte diese Unbequemheit einen Namen tragen, dann wohl nur Legion, womit ich beim vierten wäre, woran ich denke, wenn ich an dich denke, nämlich bei jener Person, die in einer Szene in der Bibel auftaucht, in der Jesus, nachdem er an einem fremden Ufer an Land gegangen ist, einem Mann begegnet, der seine Wohnung in den Grüften hat, wo er besessen von einem unreinen Geist sich nicht mehr mit einer Kette fesseln lässt. Kurzum, wir stehen vor einem Prachtexemplar eines schwer zu integrierbaren Menschen, der nun behauptet, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und ich frage mich, ob dies nicht auch dein Name sein könnte. Jedenfalls hege ich den Verdacht, dass die Aussage eine Mini-Version deines genetischen Codes enthält, denn in dieser Äußerung geschieht etwas nach der Behauptung, aber vor der Schlussfolgerung. Es scheint eine Verzerrung im Herzen des Satzes zu geben, wodurch die Person, die anfangs spricht, nicht die ist, die den Satz beendet. Und ist es nicht genau das, was ein Roman tut? Bei der Lektüre verwandelt er ja jedes einzelne Ich in etwas von einem Wir. Und folglich gibt es in dieser Verwandlung sowohl eine auflösende als auch eine erschaffende Kraft. Und wenn die Literatur nicht bloß der Zerstreuung dienen, sondern eine eigenständige Erkenntnisform sein soll, kann sie sich doch nicht einfach damit begnügen, mehr oder weniger gut verpackte Bearbeitungen dringlicher sogenannten Themen anzubieten, sondern muss sich von Erwartungen daran freimachen, was ist oder was sie sein sollte und stattdessen damit überraschen, was sie werden kann. Nichts anderes bedeutet jedenfalls das Nächste, woran ich denke, nämlich das Papierlose. Was eine andere Bezeichnung wäre für das stille Gepäck, das zwischen Buchdeckeln ausgepackt wird, zumindest wenn man mit Literatur einen Weg meint, etwas weiter zu gehen, als die Sprache eigentlich erlaubt. Und somit eine Erkenntnisform, die sich behauptet, wo Erinnerung und Vernunft nicht genügen. Und natürlich ist mir bewusst, dass mit Menschen ohne Papiere, also papierlosen Menschen, Personen gemeint sind, die ihre Identität nicht mit den dazu erforderlichen Dokumenten nachweisen können oder wollen. Aber dieser Zustand ohne Papiere rührt auch an etwas Wichtiges bei dir. Denn liegt es nicht in deiner Natur zu versuchen, sich das noch Unbeschriebene einzuverleiben, das in gewissem Sinne nicht Legitimierte, vielleicht auch Illegitime, was natürlich nicht heißt, dass diese menschlichen Erfahrungen ungelebt wären, sondern nur, dass sie bislang unformuliert geblieben sind. Wenigstens möchte ich daran glauben, dass du, wenn du dich ernst nimmst, mit allen Mitteln auszudrücken anstrebst, was es noch nicht auf Papier gab. Streng genommen kenne ich wenigstens keinen besseren Grund für deine Existenz. Teilnahme. Ich gehöre jedenfalls nicht zu denen, die glauben, du seist unsterblich, also eine Ausdrucksform, die für alle Zeit gegeben, bekannt und nicht mehr vorzudenken ist, denn immerhin sind lediglich ein paar hundert Jahre vergangen, seit du deine heutige Gestalt bekamst. Und was sagt uns, dass du in dieser Form weiterleben musst? Im Gegenteil, ich glaube an deine Fähigkeit, neue Gestalten anzunehmen. Vielleicht sogar gerade das, vielleicht sorgt gerade das Vertrauen auf sie für dein Überleben. Denn ich nehme an, nur wenn du von ihr ausgehst, hast du dem Leser mehr zu bieten als eine Erzählung und wirst zu einem narrativen Bewusstsein, geräumig genug, um eine heimliche Menschlichkeit zu enthalten. Hand aufs Herz ist es doch das, worum es sich alles dreht, nämlich Teilnahme. Womit ich übrigens bei meiner sechsten Station angelangt wäre, diese Teilnahme, von der Brecht einst sprach, als er sich den Menschen nicht als Individuum, sondern als Dividuum vorstellte. Mit anderen Worten, nicht als existenzielles, sondern soziales Wesen. Denn zwar war es selbst das Personal des Gewahrsams, dass die Rechte eines Menschen universal sind und er folglich als unantastbar und unteilbar, also als Individuum behandelt werden muss. Aber als soziales Wesen besteht er aus Bindungen, ist er ebenso sehr Atom wie Molekül. Und so stelle ich mir ein narratives Bewusstsein vor, als etwas, das zugleich größer und kleiner ist als das einzelne Ego, will sagen, eine aus Bindung bestehende Schöpfung. Und ich frage mich, ob dies nicht heißen muss, dass der Roman ein Text sein könnte, bei dem sich das Zentrum überall befindet. Zumindest gestehe ich gern, dies wäre mein heimlicher Traum, dieser Text, in dem sich das Zentrum überall befindet. Denn nur so erscheint es doch möglich, der Welt in ihrem grenzlosen Reichtum gerecht zu werden und auch die Leichtigkeit und Freude in einem Dasein einzufangen, das gleichzeitig eine Hölle ist. Trotz allem geht es ja in der Literatur nicht darum, Personen zum Leben zu erwecken, die man sich ausgedacht hat, sondern darum, Leben in Bewegung zu setzen. Doch nun fragt sich der Ordnungsliebende sicher, ob es denn solche Romane gäbe oder ob sie zukünftig geschrieben werden. Und was weiß ich, vielleicht ist das nur ein papierloser Wunschtraum. Aber die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, dürfte wohl immer noch sein, sie zu erfinden. Und ich habe den Verdacht, dass die 6 Bücher, die wir heute Abend feiern, eben Teil einer solchen Zukunft sein könnten. Wenigstens gestehe ich, dass ich als Leser seit langem in einer Prosa überdrüssig bin, die beweist, was wir nicht kennen, aber gleichwohl schon irgendwie wissen. All dieser wohlerzogenen Stories, lobenswerten Schulaufsätzen ähnelt, in denen Themen und Personen ausgetauscht werden, die Erzählkonventionen jedoch unverändert bleiben. Als wäre in der Epik in den letzten 100 Jahren nichts geschehen. Und ich frage mich wirklich, ob es so sein muss. Ich begreife nicht, warum ein Roman nicht ebenso gut ein Katalog über Atemzüge sein kann oder 7 Fällen von Schmerz verteilt auf 8,5 Wesen. Denn die Pointe muss doch sein, dass die Literatur keine Pyjama-Party ist, bei der unsere gierige Sehnsucht nach bequemer Zusammengehörigkeit das Gespür für Komplikation ersetzt, sondern eine Dimension bietet, in der dem Leser ein narratives Bewusstsein begegnet, das ihn sogar eine Gänsehaut bekommen lässt. Und wie wäre es, um endlich zur letzten Station zu kommen, wenn man dies als die deutlichste Art betrachten würde, in der Evidenz erzeugt wird, diese Gänsehaut? Denn wenn sie uns wirklich angeht, vermittelt sie ein Gefühl von Unabweisbarkeit. Sie, die Literatur, enthält etwas, wogegen wir uns als Leser nicht wehren können. Eine Unruhe oder Aufgeregtheit, vielleicht Bestürzung, womöglich Begeisterung. Jedenfalls entdecken wir, dass wir auf verborgene Art zutiefst vertraut mit ihr sind, was die Gänsehaut nicht gerade abschwächt, sondern uns verstehen lässt, dass uns keine andere Wahl bleibt. Wir müssen sie als Teil unserer Daseinsweise betrachten. Als wisse die Literatur mehr über uns als wir selbst. Und ich glaube, wenn die Prosakunst in Zukunft relevant sein möchte, muss sie solche Evidenz schaffen. Mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln. Sie muss Gänsehautproduzentin werden. Denn ist die prickelnde Haut nicht die Entsprechung unseres Körpers zu einem Text, in dem sich das Zentrum überall befindet? Ich stelle mir zumindest vor, dass der Roman nicht weniger als das verspricht, diesen haarsträubenden Überschuss von Bedeutung. Und deshalb erlaube ich mir eine letzte überzählige Station auf meiner Reise in 8 Ecken um die Welt anzulaufen, nämlich Liquidität. Die Kontinente sind ja nicht nur voneinander getrennt, sondern auch miteinander verbunden, in beiden Fällen von Wasser. Und ich stelle mir die erzählende Prosa wie ein solches Medium des Teilens vor und also auch den Differenzerfahrungen gewidmet, grenzenlos und dennoch sammel- und kanalisierbar. Denn wenn ihre Vergangenheit uns etwas zeigt, dann doch, dass sie die unterschiedlichsten Gestalten annehmen kann, ohne verloren zu gehen. Oder anders gesagt, sie enthält Vielfältiges, wie Wasser in Wasser. Und deshalb beträume ich von ihr, die viele ist, als sei ihr Zentrum überall. Und das gäbe es somit auch etwas, was dafür sorgt, dass sie sich trotz ihrer wechselnden Züge gleicht. Und ich frage mich, ob diese haltbare Veränderlichkeit, die man eben Liquidität nennen könnte, nicht als ihr größter Vorzug betrachten werden muss. Vielleicht ist es sogar der einzige Grund, weiter an die Prosakunst als selbstständige Kenntnisform zu glauben, also anzunehmen, dass sie auch im Zeitalter medialen Überflusses oder Überdrusses eine Zukunft hat, Ich stelle mir wenigstens vor, dass du nicht weniger als das versprichst. Du, Roman, über den ich die ganze Zeit spreche, als könne man von dir als von einer Person sprechen. Du, der du ein seelischer Aggregatzustand bist, nenn ihn Legion oder narratives Bewusstsein, was dich zugleich bedroht und bedrohlich sein lässt und deshalb unendlich begehrenswert, was letztlich das Einzige ist, was ich die ganze Zeit denke, wenn ich an dich denke.